Kennt ihr sie? Kennt ihr sie, die Chroniken von Narnia? Ein Meisterwerk von C.S. Lewis, ein Teil davon ist ja gerade verfilmt worden. Die Bücher sind in der Zwischenzeit in unglaublich viele Sprachen übersetzt worden. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt haben die 7 Bände gelesen, sind eingestiegen in eine fantastische Geschichte. Und die beginnt während des Zweiten Weltkriegs in England. Zum Schutz vor Bombenangriffen in London werden die 4 Geschwister Peter, Susan, Edmund und Lucy aufs Land geschickt. In das Haus eines alten Professors. Ein gigantisches Haus. Ein uralter, edler, englischer Landsitz mit unzähligen Gängen, Treppen und Räumen. Viele der Räume sind seit Jahren nicht mehr benutzt worden. Und genau in so einem Raum geschieht es. Beim Versteckspiel. Die kleine Lucy entdeckt in einem der leeren Zimmer einen alten Schrank. Sie schlüpft hinein, weil sie denkt, in diesem Schrank ein ideales Versteck gefunden zu haben. Sie tastet sich durch die Pelzmäntel hindurch, die in diesem Schrank hängen, um die Rückwand des Schrankes zu erreichen. Aber da ist irgendwie keine Rückwand. Dann hört sie plötzlich unter ihren Füßen ein knirschendes Geräusch. Sie bückt sich und fühlt etwas Weiches, Pulvriges, Kaltes, das in ihren Händen geheimnisvollerweise schmilzt wie Schnee. Es ist Schnee. Noch ein paar Schritte weiter und sie steht inmitten eines verschneiten Waldes. Teil einer sagenhaften Welt namens Narnia. Einer Welt voller wundersamer Kreaturen und Fabelwesen. Einer Welt, in der es mehr sprechende Tiere als Menschen gibt. Aber auch einer Welt, über der der Bann eines ewigen Winters liegt. Das ist Narnia. C.S. Lewis hat mit den Chroniken über dieses geheimnisvolle Land eine fantastisch-fantasievolle Geschichte erdacht, die sich wie ein Abenteuerbuch liest. Und trotzdem erinnert diese Geschichte ständig irgendwie an die Bibel, an das Neue Testament. Da werden ganz deutlich christliche Kernaussagen, Grundgedanken vermittelt, verpackt in einer Geschichte voller sprechender Tiere, Zentauren, Riesen und Faunen. Und keine Frage, C.S. Lewis hatte das voll beabsichtigt. Er war Christ und wollte die christliche Botschaft auf diesem Weg unter die Leute bringen. Und dadurch, dass jetzt, wie gesagt, ein Teil der 7 Narnia-Bände verfilmt worden ist, erreicht diese Geschichte auch jetzt im Augenblick ein Millionenpublikum. Allein in Deutschland sind Millionen von Leuten in Der König von Narnia gegangen. Der Film läuft schon seit einigen Wochen bei uns in den Kinos. Wer als Christ in diesen Film geht, wer den sieht, der kommt aus dem Staunen über die Anspielungen auf das Neue Testament überhaupt nicht mehr raus. So dermaßen offensichtlich sind die. Wer aber als Nicht-Christ den Film sieht, keine Vorinformationen über den christlichen Glauben, über Jesus hat, Entschuldigung, der versteht überhaupt nichts. Der sieht natürlich einen Film, aber er sieht nicht mehr und nicht weniger als irgendeine gut gemachte, fantastische Geschichte. Denn verstehen, was da vor Augen abläuft, was C.S. Lewis in diese Geschichte hineingepackt hat, nee, das wird so ein Mensch nicht. Das kann er gar nicht. Und das, obwohl er es vor Augen hat, er wird es nicht verstehen können. Wenn er nicht jemand hat, der ihm hilft, ihm erklärt, damit er versteht. Seht ihr darum, um diesen Vorgang, es nicht zu verstehen, obwohl man alles vor Augen hat, darum geht es hier in unserer jetzigen Bibelgeschichte auch. Darum ging es damals auch. Er verstand es nicht. Obwohl er es mit seinen eigenen Augen lesen konnte, die Schriftrolle in seinen Händen hielt, die er in Jerusalem gekauft hat. Er hatte sie in Händen, las, was darauf geschrieben stand und verstand nur Bahnhof, nichts. Dabei ist zu vermuten, dass dem Kämmerer aus Äthiopien, von dem hier in der Apostelgeschichte erzählt wird, dass diesem Kämmerer jemand in Jerusalem geraten hat, gerade diese Schriftrolle zu kaufen. Weil gerade dieses Buch des Propheten Jesaja eine für ihn unendlich wertvolle Nachricht enthalten sollte. Und nun war er auf der Heimreise, saß auf seinem Wagen und las und verstand es nicht. Der Mann muss ohnehin an diesem Tag bitter enttäuscht gewesen sein. Er hatte so viele Hoffnungen in diese Reise gesetzt. Und eigentlich war alles, wirklich alles schief gegangen. Ich meine, versteht ihr, Das Wenige, was wir von diesem Mann wissen, das lässt darauf schließen, dass er die beschwerliche Reise von Äthiopien quer durch die Wüste hindurch nach Jerusalem nicht als bloße Vergnügungsreise angetreten hat. Das war kein Vergnügungstrip. Dafür hatte dieser Mann gar keine Zeit. Er war, so wird uns in der Bibel erzählt, ein mächtiger Beamter am Hof der äthiopischen Königin Kandake. Äthiopien galt damals als überaus reiches Land. Wie sich die Zeiten ändern. Heute gehört Äthiopien zu den Armenhäusern der Welt. Das war damals ganz anders. Die damals herrschende Königin hatte allerhand Reichtümer zu verwalten. Und genau dafür war dieser Mann zuständig. Dessen Name wir übrigens während der ganzen Erzählungen der Apostelgeschichte nicht erfahren. Nur seine Funktion erfahren wir. Seine Dienstbezeichnung, die ist uns überliefert. Er war Kämmerer der Königin, der Finanzminister Äthiopiens. Ein wahrhaft mächtiger Mann, der nach seinen Geschäften zu sehen hatte. Er muss sich diese Reise nach Jerusalem herausgeschnitten haben aus seinem Terminplan. Denn wochenlang abwesend zu sein, wenn man für den Reichtum einer reichen Königin zuständig ist, das ist eine gefährliche Sache. Das ruft, kaum ist man weg, in der Regel sämtliche politischen Gegenspieler auf den Plan. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Das wusste der Kämmerer nur allzu gut. Er wusste, wie schnell politische Intrigen gesponnen werden. Er musste also seine mehrwöchige Abwesenheit gut abgewogen haben, überlegt haben, lohnt sich das? Und er hatte nicht alle Zeit der Welt, denn er wusste, diese Reise könnte ihm teuer zu stehen kommen. Also beeilte er sich. Er war in Eile hingereist und befand sich nun genauso eilig auf der Rückreise. Soweit so gut. Es war also der mächtige Finanzminister der äthiopischen Königin, der da unterwegs war. Und der brauchte bei dem politischen Risiko, das er einging, schon einen triftigen Grund, um eine so weite Reise zu machen. Und den hatte er. Auch wenn es ein ausgesprochen persönlicher Grund war. Und wahrscheinlich mit seinen Amtsgeschäften wenig zu tun hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Er wollte in den Tempel. Er wollte den Gott Abrahams und Jakobs und Isaaks, den Gott Davids und Salomos im Tempel in Jerusalem anbeten. Das war der Grund seiner Reise. Ein erstaunlicher Grund. Denn dieser Mann war mit großer Sicherheit kein Jude, auch kein Proselyt, also auch kein Heide, der zum Judentum übergetreten war und nun nach den Geboten und Ordnungen des jüdischen Gesetzes lebte. Auch das war er ganz sicher nicht. Denn dieser Kämmerer wird in der griechischen Originalsprache der Apostelgeschichte als Eunuchos bezeichnet. Er war Eunuch, ein Kastrat, ein Verschnittener, wie die Juden das nannten. Ein Mann, der Kastration unterzogen worden war. Kastraten, dieses Phänomen kam zu fast allen Zeiten der Weltgeschichte in vielen Kulturen vor. Dahinter steckt ein entsetzlich schmerzhafter operativer Eingriff, bei dem den Eunuchen zum Teil die gesamten Geschlechtsorgane entfernt wurden. Das haben nur wenige überhaupt überlebt. Und doch war der Eunuch damals nichts Ungewöhnliches. Denn in einem Eunuchen sahen Herrscher vergangener Kulturen ihren geeigneten zweiten Mann. Das ist die ideale rechte Hand, der man blind vertrauen konnte. Ein Eunuch konnte zu hohen Ehren und großem Ansehen gelangen. Denn er kam für einen Herrscher schon rein biologisch nicht als Konkurrent in Betracht. Weder war er gefährlich im Blick auf die eigene Frau, noch war zu erwarten, dass er irgendwelche Nachkommen hätte zeugen können, die dann den Thron beanspruchen würden, wenn ein Land, wie in unserem Fall, eine Königin hatte. Den Eunuchen konnte man unbedenklich allein in die Nähe der Königin lassen, da würde mit Sicherheit nichts passieren, das war klar. Und darum standen in der Antike Eunuchen im politischen und gesellschaftlichen Bereich in der Regel im Rang von Ministern. Unser Kämmerer war einer von ihnen. Und er war aus irgendeinem Grund zum Glauben an den Gott der Juden gekommen. Wie, wissen wir nicht. Aber eines wissen wir genau. Das war ein Problem. Denn im Judentum ist die Kastration, die Verschneidung strikt verboten. Sogar für Tiere. Ein Eunuch durfte nach dem Gesetz des Mose nicht als Proselyt, als Übergetretener aufgenommen werden in der Gemeinde. Er war vom Tempelgottesdienst sogar ausgeschlossen und durfte allenfalls den äußeren Vorhof des Tempels betreten. Kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen, steht im 5. Buch Mose. Ob er das wusste? Ob unserer Kämmerer, ob dem das klar war, als er aufbrach, um in Jerusalem den Tempel anzubeten? Wir wissen es nicht genau, aber es legt sich die Vermutung nahe, dass er davon keine Ahnung hatte. Sonst hätte er die ganze Reise gar nicht auf sich genommen. Und so machte er sich trotz hohem politischen Risiko auf, quer durch die Wüste und kam nach Jerusalem und wollte in den Tempel, um dort Gott anzubeten. Und spätestens als er die Stufen des Tempels hinaufging, begannen die Leute hinter seinem Rücken zu tuscheln. Seine edlen Kleider, sein würdevoller Gang. Man sah, dass dies kein gewöhnlicher Pilger war. Also begannen die Leute zu tuscheln und zu fragen, wer er denn sei. Und als sie es erfuhren, als sie es rausbekommen hatten, hielten sie ihn schon im äußeren Vorhof des Tempels auf und machten ihm unmissverständlich klar, dass es für ihn hier keinen Weg in den Tempel geben wird. Der Tempel blieb ihm verschlossen. Der Ort, an dem Gott wohnte, war für ihn verriegelt, zu. Es gab nach jüdischem Verständnis für einen Verschnittenen keine Möglichkeit, Gott näher zu kommen. Die ganze Reise war völlig sinnlos gewesen. Er hätte genauso gut in Äthiopien bleiben können. Könnt ihr euch vorstellen, wie enttäuscht der Mann gewesen sein muss? Das war ein absoluter Tiefschlag. Ich stelle mir vor, wie er fassungslos die Stufen des Tempels wieder hinuntersteigt und versucht, seine Gedanken im Kopf wenigstens einigermaßen zu sortieren. Und dabei ging es ihm nicht nur um die jetzt unsinnig erscheinende Reise, um vertane Zeit oder so etwas. Der Gott, an den er glaubte, hatte die Tür vor ihm verschlossen. Der Gott, an den er glaubte, setzte offensichtlich alle Hebel in Bewegung, damit er ihm nicht zu nahe kam. Dieser Gott wollte mit ihm nichts zu tun haben. Ein Eunuch aus Äthiopien, ganz egal wie mächtig er auch war, er kam bei Gott offenbar nicht vor. Punkt. Er muss völlig niedergeschlagen durch die engen Gassen Jerusalems gelaufen sein. Der Beschluss, unter diesen Umständen so schnell als möglich wieder nach Hause zu fahren, der war denkbar schnell getroffen. Noch ein paar frische Lebensmittel einkaufen und dann nichts wie los. Zurück nach Äthiopien. Händler gab es genug. Die hielten in den engen Straßen und Gassen Jerusalems in unzähligen kleinen Geschäften ihre Waren feil. Ist es dort irgendwo passiert? Oder war es noch in der Nähe des Tempels? Irgendwo muss ihm jemand begegnet sein, der seine Situation verstand. Irgendwo muss ihm ein Jude den Hinweis gegeben haben, auf jeden Fall, noch vor seiner Abreise, eine Jesaja-Schriftrolle zu kaufen. Und er muss ihm gesagt haben, warum. Er muss zumindest angedeutet haben, diese Rolle enthält einen unendlich wichtigen Hinweis für dich als Eunuch. Denn im Buch Jesaja gibt es den einzigen Hinweis im Alten Testament, dass im Zusammenhang mit einer einmal anbrechenden Zeit ein Knecht Gottes auftreten wird und dass sich dann die Zeiten ändern werden. Und, so steht da geschrieben, und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht mehr sagen, der Herr wird mich getrennt halten von meinem Volk. Und der Verschnittene, wird er direkt angesprochen, soll nicht mehr sagen, sieh, ich bin wie ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohl gefällt und an meinen Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter, was damals ein hoher Wert war. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Einen Namen. Ich will euch nur noch mal kurz daran erinnern, der Name dieses Mannes wird uns selbst im Neuen Testament nie genannt. Und hier sagt Gott, ich will ihm einen Namen geben. Das war der Hammer. Das war ein eindeutiger Hoffnungsschimmer für diesen Kämmerer. Also hat er sich eine Jesaja-Rolle gekauft und mit mit Feuereifer begonnen zu lesen. Er setzte sich auf seinen Wagen, trat die Rückreise an und las. Las sogar noch während der Fahrt in der knallheißen Mittagssonne. Er las und las, aber er verstand es nicht. Er las Kapitel um Kapitel, aber die Worte erschienen ihm nicht klar. Er konnte die Worte lesen, ja, aber sie machten für ihn keinen Sinn. Er verstand, dass alles, was hier an Hoffnung für einen Eunuchen drinsteckte, mit dem zusammenhing, was in Kapitel 53 der Jesaja-Rolle beschrieben war, mit dem Kommen und Leiden eines Gottesknechtes. Aber wer war das? Der Kämmerer blätterte noch einmal nach vorne zum Kapitel 53, liest es nochmal. Fürwahr, er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Unsere Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er las es. Er hatte es vor Augen, aber er verstand es nicht. Es ging ihm wie all den Leuten, die in diesen Wochen im Kino den König von Narnia sehen. Die Andeutungen über Jesus vor Augen haben, aber sie nicht verstehen können. Der Kämmerer verstand nicht, was er da las. Es war zum Verrücktwerden. Mitten in diese Situation hinein passiert es. Ein Mann läuft plötzlich neben dem Wagen des Eunuchen her. Er muss irgendwo in dieser Einöde, die der Kämmerer gerade durchfuhr, an der Straße gestanden haben. Und nun begann er, neben dem langsam rollenden Wagen herzulaufen. Der Mann sah auf die Schriftrolle, die der Kämmerer in Händen hielt und sagt: Verstehst du auch, was du da liest? Und er antwortet: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Wie soll ich denn? Und dann bittet er den Mann, der Philippus heißt, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Und dann lesen sie miteinander weiter. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. Und ich sehe, wie der Kämmerer den Kopf schüttelt. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen? Da sagt der Kämmerer dem Philippus und spricht zu ihm: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Er hat ihm von Jesus erzählt. Philippus erzählte dem Kämmerer von Jesus, und da begreift dieser Mann, dass Jesus auch für ihn, für einen Verschnittenen, gestorben ist. Dass Jesus ihm, dem Eunuchen, dem der Zugang zum Tempel verwehrt war, den direkten Zugang zu Gott aufgetan hat. Dass der Himmel nun auch für ihn offen ist, weil Gott selber in Jesus Mensch geworden ist und die Welt mit sich versöhnt hat. Der Weg zu Gott ist frei, weil Jesus ihn freigeräumt hat. Und als sie so steht hier und als sie so auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer. Und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Liebe Freunde, was für eine Geschichte. Und dazu hin eine, von der wir unglaublich viel lernen können, nämlich wie man unverkrampft glauben und wie man fröhlich evangelisieren kann. Schaut euch nochmal die Geschichte an und nehmt noch einmal die Situation der vielen Menschen hinzu, die zurzeit im Kino den König von Narnia sehen und nicht verstehen können. Wie soll ich verstehen, wenn mich keiner anleitet, sagte der Kämmerer. Recht hatte. Und mit ihm könnten das Millionen Menschen sagen, die diesen Tagen das Kino verlassen und achseln zucken und sagen: War ein netter Film, toller Abend, aber weil sie das irgendwo mal gehört haben, durch die Presse das gegangen ist. Aber was hat das mit christlichem Glauben zu tun? Wie sollen sie verstehen, wenn sie keiner anleitet, ihnen Zusammenhänge erklärt? Du brauchst in einer säkularisierten Welt keine Narnia-Filme, um klar zu bekommen, dass die Menschen heute eine echte Hilfestellung brauchen, um überhaupt zu verstehen, was Christen glauben. Viele wissen kaum noch etwas über Jesus. Manchen ist es ein absolutes Rätsel, warum Weihnachten oder Ostern gefeiert wird. Da reichen nicht ein paar Andeutungen, schon wird ihnen alles klar. Um zu verstehen, braucht man manchmal jemanden, der einem verstehen hilft. Bevor ich hauptamtlich in die Jugendarbeit eingestiegen bin, war ich Konditor. Und eine Situation werde ich nie vergessen. Wie mich einmal einer unserer Lehrlinge gefragt hat, völlig unvorbereitet, es gab kein Gespräch davor, wie er mich plötzlich gefragt hat, sag mal, weißt du, was die Christen so glauben? Das war kurz vor Ostern. Weißt du eigentlich, was die Christen so glauben? Ich werde das nie vergessen. Ich war in Zürich in einer Konfiserie. Wir haben dort damals so kleine Laugenbrezeln gemacht und wir waren gerade dabei, solche Brezeln in Lauge zu tun, als der Kerl mich das gefragt hat. Ich sagte, ob ich das war. Doch, ich glaube schon, dass ich weiß, was die Christen so glauben, und ich finde das hochinteressant, wenn ich ehrlich bin. Echt? Sagte der Junge. Kannst du mir das mal erklären? Ja, sage ich. Kann ich, aber nicht jetzt. Dafür müssten wir uns mal richtig Zeit nehmen. Das wird sich lohnen. Aber wenn du willst, wir können ja mal irgendwo einen dicken Eisbecher essen gehen und dann erzähle ich es dir, okay? Jetzt werdet ihr sagen, Braun, bist du wahnsinnig? Das war doch die Gelegenheit, oder? Das war doch die Chance, ihm das Evangelium zu verklickern. Jetzt! Die Chance kommt doch so schnell nicht wieder. Wie konntest du das damals dermaßen vergeigen? Oh ja, ich habe es ja gar nicht vergeigt. Mir war in der Situation nur schlagartig klar, dass das geht jetzt hier nicht. Das geht nicht. Wenn ich jetzt anfange, in 3 Minuten reißt uns eine andere Arbeit wieder auseinander. Dann habe ich angefangen zu gaggern und komme nicht zum Legen. Und er wird aber den Eindruck haben, dass er jetzt schon alles weiß und wird das Interesse verlieren. Also habe ich gesagt, wenn du willst, nehmen wir uns mal Zeit. Ich habe das Thema nie wieder angesprochen. Ich habe nur im Stillen für ihn gebetet. Und was soll ich euch sagen, nach einer Woche stand er da und hat gefragt, und? Wann? Ich sage, wie wann? Ja, das mit den Christen und was die so glauben. Und warum die Ostern feiern und sowas Komisches? Oh, sage ich, heute Mittag? Dann haben wir uns freigenommen, haben uns mit einem großen eisernen Zürcher See gesetzt und ich habe ihm von Jesus erzählt. Und wisst ihr, woher ich den Trick hatte? Aus der Geschichte mit dem Kämmerer. Das war mir nämlich schon immer eindrücklich, dass die zwei da richtig Zeit hatten auf dem Wagen. Und dass es unendlich wertvoll ist, wenn die Leute so neugierig sind, dass sie es selber wissen wollen, wer Jesus ist. Wie der Kämmerer. Du brauchst Zeit, um einem Menschen das Evangelium zu erklären. Weil mancher braucht Zeit, um es zu verstehen, um nachzufragen. Auch um manchmal einfach über diesen oder jenen Satz nochmal nachzudenken. Dann brauchst du Zeit. Und einen Rahmen, ein Ambiente, das so etwas zulässt. Das wäre in der Hektik unserer Backstube nur schwer möglich gewesen. Natürlich kommen manche Leute auch in hektischen Situationen zum Glauben klar. Der Heilige Geist macht, was er will. Und andere hören einen Satz und der Geist Gottes lässt bei ihnen nicht nur einen Groschen fallen, sondern einen ganzen Geldsack. Auch klar. Aber das ist nicht das Normale. Normal ist, dass Menschen Zeit brauchen, um überhaupt hinzuhören und um zu verstehen. Und die Zeit sollten wir ihnen geben. Vielleicht denkst du jetzt, würde ich ja gern. Aber solche Situationen erlebe ich gar nicht. Ist das so? Ist das so? Oder hast du nur keinen Blick für solche Situationen, kein Gespür dafür? Schau, hier in der Geschichte vom Kämmerer, da wird am Anfang berichtet, wie der Geist Gottes durch einen Engel zu Philippus redet und sagt, ich lese nochmal vor, aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und Philippus stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welche ihren ganzen Schatz verwahrte, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Kannst du das glauben? Kannst du das glauben, dass Gott dich manchmal auch so gebrauchen möchte wie den Philippus? Dass er dich zu Menschen führt, die nicht verstehen? Kannst du das glauben? Das geht dann in der Regel nicht mit einer Donnerstimme vom Himmel, von der ist hier bei Philippus auch nicht die Rede. Wie das genau war, als der Engel des Herrn zu Philippus gesprochen hat, das wird hier völlig offen gelassen. Manchmal geschieht sowas nur durch ein leises Gefühl. Dann redet Gott ganz leise in dir. Und du hast nicht mehr als eine Ahnung. Da könnte etwas sein. Dann gib dem nach. Lass dich drauf ein. Und lass dich überraschen, was dann passiert. Kann sein, du hast dich getäuscht. In einer lauten Welt wie der unseren ist es leicht möglich, das leise Reden Gottes mit irgendeinem anderen Geräusch in uns zu verwechseln. Doch das passiert schneller, als wir das wollen. Aber das ist nicht schlimm. Üb dich darin ein, auf die leise Stimme Gottes zu hören. Er will dich zu Menschen senden, die dich brauchen. Und die müssen nicht weit weg von dir sein. Die gibt es nicht nur in Zentralasien und in Afrika, gibt es auch hier in deiner Stadt, in deinem Dorf, in deiner Schule, in deinem Betrieb, ganz nah bei dir. Aber manchmal sind wir dafür völlig verschlossen. Das war Philippus nicht. Der Engel des Herrn sagt, steh auf. Und dann steht hier in der Bibel, und er stand auf. Der ging tatsächlich. Wir bleiben manchmal lieber sitzen, reden in unseren Jugend- und Hauskreisen über die Notwendigkeit der Weltmission und bekommen unseren eigenen Hintern nicht aus dem Sessel. Philippus stand auf. Er hat sich bewegt. Was Gott mit dir vorhat, wirst du nicht erfahren, wenn du dich nicht von ihm bewegen lässt. Zu was bist du eigentlich bereit? Was darf Gott eigentlich in deinem Leben bewegen? Was? Und wohin darf er dich bewegen? Jesus sendet dich. Und ob er dich wirklich zu einem Menschen gesandt hat, wirst du oft erst dann erfahren, wenn du zu ihm hingegangen bist und sich plötzlich Türen und Möglichkeiten auftun, um vom Evangelium zu erzählen. Nicht? Philippus hätte doch auch locker in sicherer Distanz stehen bleiben können, sich den vorbeifahren, lesenden Kämmerer ansehen können und sagen können, Herr, was soll ich da? Der ist doch beschäftigt. Und außerdem fährt er auf einem Wagen und hat's eilig und ist ein Ausländer. Wer weiß, ob ich dem seine Sprache überhaupt verstehe. Wir sind Weltmeister im Diskutieren und Debattieren und bleiben vor lauter Bedenken schön in der Distanz stehen. Vielleicht ging es ja dem Philippus gar nicht anders. Als er den Kämmerer so sieht, sagt der Geist Gottes zu ihm, vielleicht musste es der Geist Gottes ja auch nochmal ausdrücklich sagen, jetzt geh hin und halt dich zu diesem Wagen. Wäre Philippus nicht gegangen, dann hätte er nie gesehen, dass der Mann in der Jesaja-Rolle liest. Dann hätte er keinen Anknüpfungspunkt gehabt. Und so konnte er fragen, und verstehst du, was du da liest? Das war ein Volltreffer. Genau darum ging es. Jetzt kannst du natürlich einwenden und sagen, ja toll, aber ich bin nicht Philippus. Mir wäre das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass der in der Jesaja-Rolle liest. Und wenn, dann wäre mir die richtige Frage nicht eingefallen. Und wenn doch, dann wäre spätestens dann Schicht im Schacht bei mir gewesen, denn ich hätte diesem Mensch niemals das Evangelium erklären können. Ich verstehe ja selber kaum, was dein Propheten Jesaja steht. Und wie ich von Jesaja auf Jesus kommen soll, du liebe Güte. Weißt du was? Das alles hat Philippus auch nicht gewusst. Das alles hat er auch nicht gewusst. Ich mache jede Wette, er wusste auch nicht, auf was er sich einlässt. Und hättest du ihn gefragt, bevor er zu dem Wagen gelaufen ist, hättest du ihn gefragt, er hätte vielleicht ähnlich verzweifelt reagiert. Keinen Kopf. Jesus bereitet dich vor, ohne dass du es merkst. Und er schenkt dir dann, wenn du brauchst. Nicht dann, wenn du willst, sondern dann, wenn du brauchst. Und manchmal glaube ich, in derselben Situation, er würde dir etwas anderes schenken wie mir. Aber er würde durch dich denselben Segen fließen lassen können wie durch mich oder durch Philippus oder durch sonst irgendeinen anderen Menschen auf dieser Welt. Denn dass jemand durch uns das Evangelium begreift, Leute, das liegt doch nicht an uns. Das lag doch damals auch nicht an Philippus. Das ist und bleibt allein das Handeln Gottes durch uns hindurch. Und der Handel durch dich und durch mich. Der kann seinen Segen fließen lassen durch krummes und durch gerades Holz. Der kann Segen wirken, ohne dass wir auch nur irgendetwas richtig machen. So groß ist Gott. Also jammer ihm die Ohren nicht voll, du könntest nicht und überhaupt. Mach dir keinen Krampf. Entspann dich. Und beginn fröhlich zu evangelisieren, so wie du kannst. Und wie es Gott dir schenkt. Du machst es richtig. Du machst es richtig. Denn so falsch, dass Gott nicht mehr zu seinem Ziel käme, kannst du es gar nicht machen. Es sei denn, du verweigerst dich von vornherein der Aufgabe komplett und gehst gar nicht, wohin er dich sendet. Aber wenn du gehst, wenn du dich öffnest für andere Menschen und dafür, wo Gott dir Türen auftut, um von ihm weiterzusagen, dann vertrau ihm. Und er wird es schon machen. Es ist sein Ding, sein Bier, wie er es macht. Gott macht Maßarbeit, ganz ohne dein Zutun. Philippus hätte keinen besseren Zeitpunkt finden können, um auf den Kämmerer zuzugehen, als genau in dem Augenblick, wo der in Jesaja 53 liest. Das hat er doch nicht gesteuert, der Philippus. Das war die Maßarbeit Gottes. Es liegt nicht an dir. Es steht und fällt nicht mit deinen Möglichkeiten. Die können groß oder klein sein. Es steht und fällt mit Gottes Möglichkeiten. Und denen sind keine Grenzen gesetzt. Wahr ist, Jesus sendet dich zu Menschen, die noch nicht verstehen. Und Jesus bereitet dich insgeheim auch auf solche Augenblicke vor. Das ist manchmal eigenartig. Dann brauchst du etwas, was du zufällig gerade eben erst von irgendjemand anderem gehört hast oder irgendwo gelesen hast. Jesus bereitet dich insgeheim auch vor. Und Jesus wirkt durch dich. Und du glaubst, ganz unverkrampft. Und dann evangelisier fröhlich. Und lern das Staunen darüber, was Gott durch einen fröhlichen, ganz unperfekten Christen alles wirken kann. Nochmal zurück ganz zum Anfang. Weißt du übrigens, wie der Film ausgeht, der König von Narnia? Wenn das Kino nicht vorher abgeschaltet hat. Der endet damit, dass die vier Kinder aus Narnia zurückkommen und wieder durch den Schrank gehen, zurück in das leere Zimmer im Haus des alten Professors, wo alles angefangen hat. Und als sie in den Raum hineinstolpern, geht ganz leise die Tür auf und der alte Professor steht vor ihnen und fragt sie mit großen Augen, was sie da drinnen in dem Schrank denn erlebt hätten. Und da sagt Peter zu ihm, Das glauben sie uns nie. Das glauben sie uns nie, wenn wir ihnen das erzählen. Und da sieht der alte Professor ihn an und sagt, du kannst es ja einfach mal versuchen. Versuch es. Versuch es einfach, anderen so von Jesus zu erzählen, wie du es kannst. Und wie der Geist Gottes es dir einflüstert. Glaub nicht deinen Bedenken. Glaub deinem Herrn. Glaub Jesus. Das reicht. Und dann versuch es einfach mal. Unverkrampft und fröhlich. Amen.